Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Hi und herzlich willkommen bei der ersten Crossover-Folge zwischen dem Forward-Podcast und
dem Marketing-Transformation-Podcast mit einem Special. Moin, Tunja.
Yes, cool. Freut mich total, dass wir heute sprechen können, Erik. Für die anderen kurz nochmal als Hintergrund, was wir heute eigentlich machen. Erstmal freue ich mich total, dass wir diese Crossover-Folge machen. Das heißt, sie wird tatsächlich auch in beiden Podcasts live gehen. Und zum Zweiten ist Erik auch als Speaker mit dabei bei unserem KI-Gipfel-Event am 7.7. in Stuttgart. Und heute werden wir mal wieder auch zu KI-Themen sprechen, aber vor allem dazu, wie das quasi alles in der Anwendung funktioniert.
Da freue ich mich auch drauf. Du warst ja schon auch bei mir im Marketing Transformation Podcast zu Gast. Eine sehr erfolgreiche Folge, die viel Feedback gegeben hat, gerade was um das Thema KI und Anwender und vor allen Dingen auch so Praxisbeispiele gab. Und ich weiß gar nicht, in welcher Nummer das war. Das können wir am Ende nochmal nachreichen, in welcher Folge man dich, Tunjang, hören kann. Insbesondere, was mir super gut in Erinnerung geblieben ist, ist so deine Beobachtung, wer eigentlich wirklich am schnellsten AI enhanced Prozesse embraced, um mal einen richtigen deutschen Satz zu bilden, und wer am schnellsten AI-getriebene Prozesse fördert und was so typische Muster sind, wenn irgendwie mal gebremst wird. Das ist, fand ich super spannend. Und seit ich dieses Muster von dir kennengelernt habe, wird das ständig in meiner Praxis bestätigt.
Oh, das freut mich total. Ich hoffe, dass es nicht mehr so oft vorkommt. Das ist ja eigentlich auch das Ziel mit dem KI-Gipfel, dass wir da den Spark quasi erzeugen, dass, und auch einfach zeigen können, dass es halt einfach nicht so schwer eigentlich ist, damit loszulegen. Genau. Aber Erik, wir hatten ja auch davor mal dazu gesprochen, was du so beim KI-Gipfel erzählst. Und ich fand, du hattest ja auch einen ziemlich coolen Marketing-Use-Case. Aber vielleicht fangen wir erstmal generell an. Ist ja auch der Marketing-Transformation-Podcast. Und du bist ja auch extrem versiert, was das Thema KI angeht. Deswegen einfach mal Frage in deine Richtung. Wie benutzt ihr das eigentlich und bei euren Kunden?
Ja, wir haben ganz, ganz viele Use Cases. Zum einen in meinem Beratungsgeschäft, Digital Forward, und zum anderen aber auch in meinem neuen Geschäft, dem TLDR Studios, eine Plattform, mit der wir Business Podcast aufnehmen. Wir nehmen jetzt auch gerade hier über diese Plattform auf. Und wir haben der häufigste Use Case, den wir jetzt insbesondere von der Kundenseite an uns herangetragen wird, sind, das eine ist gar kein richtiger Use Case, sondern eher eine Frage. Aber der häufigste Use Case, der uns dann herangetragen wird, sind im Grunde Gen-AI-Themen, die im Wesentlichen ihren Ursprung aus der Kreation haben. So. Das sind ehrlich gesagt, um mal ganz offen zu sprechen, wir wollen hier Klartext reden, das sind die flachesten Use Cases, weil im Grunde...
Aber die wirksamsten.
Jetzt nur findest du ich meine jetzt zum Beispiel Creatives von Werbemitteln. Die sind natürlich wirksam, aber die Creative-Optimierung ohne jetzt die Segmentierung oder gar irgendwie Personalisierungseffekte, also das Targeting dahinter, ist halt der kleinere Hebel. Der mit Abstand größere, ich glaube, das hast du ja auch schon bestätigt, der deutlich größere Hebel ist eigentlich die Segmentierung oder gar die Personalisierung. Also an wen spiele ich eine Botschaft aus. Und dann kommt lange, lange nichts und dann kommt im Grunde mit welchem Leistungsversprechen. So, das ist aber oft das Produkt, das richtige Produkt und der richtige Preis. Das ist noch nicht die reine Kreation, wenn wir jetzt mit Kreation sagen, die Darstellung. So. Und in der Wahrnehmung, insbesondere wenn man mit C-Level spricht, ist der Management-Fokus genau umgekehrt. Also es wird wahnsinnig viel über Frontend-Design gesprochen. Es wird viel über Werbemittel, über Spots etc., so Creatives im klassischen Sinne gesprochen, dann über welcher Content kommt eigentlich in das und an wen wird das ausgespielt. Also wir beide haben ja auch Berührungspunkte und nicht mehr Berührungspunkte, sondern Erfahrungen im E-Commerce und jeder weiß jetzt zum Beispiel normale Recommendation Engines fragen. So die Frage, welche Art von Produkten kommen in welche Art von Newsletter und wie wird dieser Newsletter eigentlich segmentiert, selektiert etc. Also die wenn man es einfach abträgt nach Bedeutung, sind halt diese eher datengetrieben analytischen Themen, welches Produkt passt zu welchem Kunden, in welcher Situation im Lifecycle halt dramatisch wichtiger, als habe ich jetzt ein Gen-AI kreiertes Bild. Dadurch die Stock-Fotografie-Kosten eingespart, um es mal ganz flapsig zu sagen. Und das ist etwas, was total wichtig ist, natürlich viel leichter über Stock-Fotografie versus AI-generierte Fotografie zu sprechen. Und klar löst es auch ein Problem, das sage ich ja nicht. Aber die eigentliche Schönheit, um bessere Wertschöpfung zu bringen, sind im tiefen Maschinenraum der Data Analytics, die mir AI jetzt auf einmal leicht zugänglich macht. Und alles, was früher super heavy, dann höre ich auch gleich auf und komme auf den zweiten Case, alles, was super heavy war, früher zu implementieren, wo ich große CRM-Implementierungsprojekte hatte, wo wirklich Mannjahre, Personenjahre und Monate, wenn nicht gar Jahre vergangen sind, vom Scoping bis zur Implementierung, bis zur Optimierung, das sind jetzt Dinge, die man über agentengestützte Verfahren einfach jetzt dramatisch niedrigschwelliger auf einer Prototypenebene innerhalb von wenigen Stunden, kann man ja schon sagen, in die Praxis ausrollen kann. So, und das ist so der, das finde ich so AI im CRM, also alles, was auf der Retention-Seite läuft, ist aus meiner Sicht der ganz, ganz große Rohdiamant im Werkzeugkoffer von uns Marketeers. So. Die zweite Frage, mit der wir oft konfrontiert werden, und das ist etwas, auf das es keine einfache Antwort gibt, ist gar nicht so sehr auf der Unternehmensseite selbst, sondern ist auf der Anwenderseite, auf der Traffic-Seite. Wie sieht eigentlich die Suchmaschinenoptimierung der Zukunft aus, wenn Suchmaschinen keine Suchmaschinen mehr sind, sondern Agenten? Was ist im Grunde was ist der Ersatz für die SERPs, also für die Suchergebnislisten? Und wie muss ich meine Initiativen als Unternehmen wirklich ausrichten, um Relevanz in den Modellen zu haben, um überhaupt noch gefunden zu werden? Und das ist, ich würde sagen, insbesondere im E-Commerce ist es eine der schwierigsten Fragen, die man momentan sich stellen kann und auf die es auch keine einfache Antwort gibt.
Ja, voll. Also ich finde das total relevant, was du sagst, weil das hören wir auch immer wieder, beziehungsweise, das begegnet einem ja ständig eigentlich, dass man gerade die Frage vor sich hat, wie man eigentlich präsent ist in den verschiedensten LLMs und da bin ich auch mal gespannt, so wer, was so die Algorithmen sind in den verschiedenen LLMs, weil du hast ja irgendwie viel ChatGPT, aber es ist immer noch sehr diversifiziert, also du hast immer noch auch einen hohen Anteil an Claude-Usern, an Mistral-Usern und so weiter, also da bin ich echt gespannt und ich glaube, aber eine Sache, die ich mir schon sehr gut vorstellen kann in dem Bereich und da sprechen wir jetzt nicht über Use Cases, aber trotzdem finde ich es interessant, dass ich glaube schon, dass in dem ganzen LLM-Kontext oder SEO im LLM-Kontext sehr viel beruhen wird auf User-Erfahrung und User-Feedback. Also alles, was so off-page passiert, könnte ich mir gut vorstellen, dass es echt nochmal einen deutlich größeren Mehrwert bringen wird, beziehungsweise eine höhere Signifikanz hat. Also, aber total, ich glaube, da sind wir echt alle total gespannt darauf, was dann jetzt, was die großen LLM-Providers jetzt in den nächsten Monaten veröffentlichen werden. Und gerade für alles im E-Commerce ist es total relevant, weil die natürlich irgendwie auch ihre Budgets eher in Google haben. Ich habe noch eine Frage, weil du hattest ja auch angesprochen, CRM, dass dort halt der größte Nutzen gehoben werden kann. Das sehe ich auch total. Wahrscheinlich wissen aber viele noch gar nicht so richtig, so welche Tools dafür eigentlich die besten sind. Und klar, es gibt jetzt nicht so das Paradetool und so weiter, aber vielleicht kannst du noch mal mit den Hörern teilen, so welche Tools sind besonders gut oder mit welchen hast du da besonders viel Spaß daran zu arbeiten?
Ich muss gestehen, im Retention-Marketing habe ich aufgehört, Tool-Empfehlungen zu machen, weil ich festgestellt habe, dass das zu schnell auf so eine Fahrtabhängigkeit bringt, die vielleicht gar nicht zu dem richtigen Use Case gehören. Und das ist so ein bisschen so wie bei der Tool-Auswahl früher in der Automatisierungsphase, dass man zu schnell über Tooling und Features gesprochen hat, bevor man überhaupt zum Beispiel über die Datenarchitektur gesprochen hat. Ich finde, Ich könnte mich heute, insbesondere weil wir gerade im Unternehmenskontext, wenn wir mit etablierteren Strukturen zu tun haben, ist es auch sehr, sehr schwer vorherzusehen, wie lange ein Tool überhaupt praktisch State of the Art ist. Also ich finde die Innovationszyklen und die Halbwertszeit, also die Wettbewerbshalbwertszeit eines Tools, finde ich erstaunlich gering. Ich kann dem Beispiel jetzt, hat jetzt nichts mit Retention Marketing zu tun, sondern hier mit unserer TLDR Podcast-Plattform. Da haben wir natürlich jede Menge, da haben wir die Möglichkeit, auf der grünen Wiese zu experimentieren und zu arbeiten. Und da gibt es praktisch für jeden Produktionsprozess, also im Grunde von der Terminanbahnung, also wenn wir jetzt, wir haben uns hier für einen Podcast verabredet, das heißt, wir mussten gemeinsam einen Termin finden, wir haben eine Studiosituation, eine Remote-Situation, wir haben einen Tontechniker und ich sitze hier in einem Studio in Hamburg. Allein diese Terminvereinbarung, die kann man mit Calendly machen, die kann man aber auch deutlich mit Vorstufen von Agentic AI machen, also und total durchlässig. Und dann geht es die komplette Wertschöpfungskette weiter. Also die Aufnahme, die Post-Production. Wir werden aus diesem Podcast, werden wir Social-Media-Assets generieren. Wir werden eine Transkription haben. Wir werden das hier Gesprochene zusammenfassen für LinkedIn. Und wir werden den Langtext dieser Transkription auf eine Seite packen, um Podcast SEO zu betreiben und so weiter und so fort, ja, und wir werden am Ende noch den NPS die abfragen, um zu gucken, wie zufrieden du als Podcast Teilnehmerin am Ende warst. So, und das, jetzt habe ich vermutlich irgendwie so 6-7 Produktionsketten kurz runtergerattert, und in jedem dieser Ketten sind mehr oder weniger State-of-the-Art Tools im Einsatz. Und ich sage ganz bewusst mehr oder weniger, weil es gibt jetzt zum Beispiel für die Social-Media-Assets-Transkription nutzen wir ein Produkt, das heißt jetzt zum Beispiel Clipto. Das ist für uns zu dem Zeitpunkt, als wir es vor 2 Monaten ausgewählt haben, State-of-the-Art gewesen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder es gibt weiterhin ein Nischentool, was den gleichen Job wie zum Beispiel Social Media Assets zu extrahieren, also transkribieren, extrahieren und zu untertiteln, was das noch besser kann. Oder ein Tool, was im Grunde aus der Post-Production kommt, nämlich zum Beispiel unsere Stimmen, dein Hintergrundgeräusch, deine Klimaanlage rauszufiltern, bietet das auch noch mit an und kriegt praktisch mehr aus einer Stresse. Was will ich damit sagen? Es ist unglaublich schwer, sich auf ein Tooling festzulegen. Man sollte sich nicht auf ein Tooling festlegen. Man sollte sich aber aus meiner Seite, das ist meine Empfehlung, auf einen Prozess einigen, wie man Tools evaluiert, vertestet und so einbaut in eine Kette, dass es handhabbar, bewertbar und gegebenenfalls verbesserbar und austauschbar ist. Und da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass die zufriedenstellende Antwort in einem Tool hängt, ist, finde ich, nahezu null. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort in einem Verfahren liegt, wie zum Beispiel, was irgendwer mit Agentic AI zu tun hat, also zum Beispiel intelligente Austausch von unterschiedlichen Systemen, halte ich für deutlich wahrscheinlicher. Klingt das für dich, du hast ja praktisch ähnliche Herausforderungen, aber klingt das für dich plausibel?
Absolut, total. Also ich finde ja auch immer, dass ich sage jetzt mal, einerseits sollte man schon noch einfach mal mit AI lostesten, das, was möglich ist und das, was auch weitestgehend kostenlos ist. Genau. Aber wenn du halt wirklich so die großen Hebel hochziehen willst, dann geht es halt eher wirklich darum, deinen Prozess zu verstehen und wirklich zu verstehen auch, wie oder wo kannst du den verschlanken eigentlich. Ich gebe dir ein Beispiel so im E-Commerce-Bereich. Da gibt es hunderttausend ist übertrieben, aber sehr viele Anbieter, die sich Gedanken darüber machen, wie man das ganze Thema Bildgenerierung, also Produktbilder, aber auch Produkttexte-Generierung, wie man das quasi erleichtern kann. Und da kann man natürlich irgendwie auch eine fertige Lösung kaufen oder man kann sich eben auch überlegen, sich den Prozess selber zu bauen. Ne? Und das sind halt so Dinge, die muss man sich halt einfach im Vorfeld mal überlegen. Es gibt den Mehrwert davon, ich glaube, den sollte man immer vor Augen haben. Was will man eigentlich erreichen? Also in dem Beispiel geht es halt ganz klar darum, dass man halt quasi die Kosten senken kann, indem man weniger Fotografen und Texter hat für Produkte. Ne? Und da kann man schon überlegen, ob man dann halt mit, wie gesagt, mit Tools arbeitet, wie ein, ich glaube, das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich habe Budica oder sowas, müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber Auch bei der Generierung von den Texten, da kannst du ja auch schauen, welches LLM da eigentlich am besten funktioniert.
Ja.
Und was ich aber total spannend finde, auch, was du gerade eben auch gesagt hast, ist, dass im AI-Bereich, also du kannst jetzt gar nicht sagen, ich glaube, du wirst es auch niemals machen können, aber man kann nicht sagen, welches Tool eigentlich das Beste ist, weil A, das halt immer wirklich sehr stark davon abhängt, so wie deine aktuelle Systemlandschaft ist, was so dein Nutzerverhalten ist und so weiter, aber auch passiert einfach total viel. Also ich gebe dir ein Beispiel, es gibt im Sales-Bereich ist natürlich das ganze Thema rund um AI-SDRs, also Sales Development Representatives, also im Prinzip Call-Agenten, sehr interessant, ne? Weil du damit dann eigentlich dein Sales-Team halt deutlich vereinfachen kannst. Also ich denke nicht, dass du das komplett wegreduzieren kannst. Ich glaube, das würde auch keinen Sinn machen. Aber ich glaube, für viele vorgelagerte Stufen in der User-Journey oder in der Customer-Journey kannst du halt schon überlegen, dann halt so eine Lösung zu benutzen. Und die Lösungen, die gehen ja mittlerweile nicht nur auf, ich sage jetzt mal, eine AI schreibt quasi über LinkedIn Leute an, ne, also oder potenzielle Kunden, sondern geht nochmal weiter hin Richtung, dass die AI auch selber tatsächlich potenzielle Kunden anrufen kann.
Ja.
Und ich wurde tatsächlich gestern angerufen. Ich habe leider nicht erfahren, welche AI-Lösung das war, aber ich habe tatsächlich im ersten Satz nicht herausgehört, dass es eine AI war, sondern erst im, ich glaube, dritten oder vierten Satz und ehrlich gesagt aus dem Grund heraus, weil sie einfach sehr freundlich geantwortet hat. Ich habe nämlich gesagt, tut mir leid, ich habe leider kein Interesse und so weiter, und normalerweise hörst du ja dann relativ schnell wie, okay, alles klar, und auflegen. Und da war es ein, vielen Dank für deine Geduld, das freut uns total, dann bedanken wir uns für das Gespräch. Das würdest du einen normalen Menschen eigentlich niemals reden hören. Und das war schon sehr spannend. Und worauf ich eigentlich hinaus will, da gibt es Anbieter wie ein 11x in unserem Portfolio, die natürlich sehr stark gewachsen sind. Aber aus der USA gibt es beispielsweise auch Artisan. Und ich bin mir sicher, dass da halt nochmal extrem viel kommen wird, welches Tool dann am Ende eigentlich am besten sein wird. Deswegen, gerade wenn man die Zeit hat, sollte man auf jeden Fall einfach mit den Tools da testen und mal Piloten damit angehen, weil das, was du, wofür du dich wahrscheinlich jetzt committest, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung, die du auch in einem Jahr hast, weil da einfach total viel noch passieren kann.
Ja.
Und let's face it, das sind alles auch Unternehmen, die sind natürlich auch VC-backed. Da können wir da auch davon ausgehen, dass nicht jeder quasi das Rennen macht einfach.
Ja total guter genau. Punkt. Im Grunde ist es in meiner Beobachtung eine Renaissance des Best-in-Breed-Ansatzes. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang sicherlich auch stark durch die Konzentration in vielen Plattformen eher so eine Art Konzentration, die zu Lasten von Best in Breed ging. Aber ich bin sicher, dass gerade Agentic AI, das schnelle Ein- und Ausbauen von Tools möglich machen wird. Aus der Tool-Perspektive ist es natürlich hart, weil die Kundenloyalität wird dadurch natürlich abnehmen. Das war ja der große Vorteil der SaaS-Geschäftsmodelle ist natürlich die relativ geringe Churn und eine gute Preisbasis. Ich glaube, das Spiel wird zugunsten der Anwender und Anwenderinnen ganz, ganz anders gespielt, aber setzt auf natürlich voraus, dass Unternehmen genau das, was du sagst, die Neugierde haben, wirklich schnell Prototypen, Use Cases zu generieren, zu verbessern und gegebenenfalls auszutauschen oder ganz zu verwerfen. Aber da bin ich mir ganz sicher, dass es sich in fast allen Fällen lohnt, sich auf die Reise zu machen, zu experimentieren. Also wir tun das auch in allen Unternehmen, dass wir niedrigschwellig testen, aber auch kritisch dagegen treten und es auch wirklich, das ist vielleicht auch noch so ein Learning, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich für den Geschäftserfolg relevant ist und nicht das, was praktisch an den Rändern, also das, was vielleicht nur ein bisschen Kosmetik ist, sondern dort, wo es wirklich einen Unterschied ausmacht, sich darauf zu konzentrieren. Das auch vielleicht nochmal zur Brücke zu, ich wollte jetzt nicht gegen Agentic Creative AI sagen, sondern mal sehen, mal gucken, wie groß ist eigentlich das Wertschöpfungspotenzial, was ich damit angehe.
Ja, total. Wir sind leider auch schon am Ende der Zeit angekommen. Deswegen meine letzte Frage an dich, Erik. Du bist ja wie gesagt, beim KI-Gipfel mit dabei. Ja. Was wird dein zentraler Punkt sein, den du gerne den Leuten mitgeben willst?
Ich werde ein Beispiel, wir haben ja ganz viele Branchen, ganz viele unterschiedliche Unternehmensgrößen und Unternehmensarten anwesend am Gipfel am 7. Juli im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Deshalb werde ich ein leicht verständliches, aber super relevantes Beispiel, wie man mit AI niedrigschwellig Marketingbotschaften hyperpersonalisiert und hyperlokalisiert, also Stichwort Sprache, Lokalisierung, wie man das praktisch, egal wie groß das Budget ist, egal wie groß oder klein das Unternehmen und die Botschaft, wie man super hyperlokalisierten und hyperpersonalisierten Content distribuieren kann.
Mega spannend. Ich weiß schon mehr auf jeden Fall. Mhm. Deswegen freue ich mich total darauf. Und für die Hörer wird es natürlich auch total interessant. Wir sind am Ende und damit würde ich sagen, für die Leute, die noch nicht sich angemeldet haben für den KI-Gipfel, das könnt ihr machen bei deutscher-ki-gipfel.de mit dem Code FWD99. Und Erik, ich freue mich darauf, dass wir schon wieder bald wahrscheinlich mal einen Podcast aufnehmen können.
Wirklich gut. Und ich kann jetzt auch nachliefern, wann unsere letzte gemeinsame längere Podcast-Folge war bei Marketing. Das war die Folge 189 vom 2. September 2024, also gerade mal irgendwie 9 Monate her.
Cool, ja, das war hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Folge auch, wie diese auch wieder.
Sehr gut, ich danke dir, liebe Tuin Yang. Und danke dann dir. Sehen wir uns als nächstes in Stuttgart, ne?
Bis in Stuttgart. Bis dahin.
Dankeschön.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.